Guten Morgen, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich muss kurz Ausschau halten, ob meine Frau gut angekommen ist. Wir sind heute getrennt hergefahren. Ja, scheint alles zu passen. Okay. Manchmal ist so der Morgen besonders entspannt, dass man schon das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommt irgendetwas, was die Zeitkalkulation so komplett durcheinander bringt und man weiß, warum es davor so entspannt war, damit das jetzt noch irgendwie in den Griff bekommen werden kann. Auf jeden Fall war das heute bei uns zu Hause so, aber scheint alles wieder zu passen. Das freut mich auf jeden Fall. Wir hatten mit der Jugendgruppe im vergangenen Schuljahr die Möglichkeit, uns mit einem biblischen Buch zu beschäftigen. Und zwar haben wir eine Themenreihe, eine Predigtreihe zum Philipperbrief gehabt. Und ich möchte eine Predigt, die wir uns da vor kurzem mit der Jugend angeschaut haben, hier etwas ausweiten und gemeinsam uns mit euch damit beschäftigen. Ich habe vor 2 Wochen, konnten wir uns gemeinsam einen Text aus der Bibel anschauen, wo wir diesen Ruf Jesu gelesen haben, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Und ich habe damals schon aufgegriffen, dass wir beim Lesen der Schrift und der Bibel unterschiedliche Passagen und Texte haben, die Unterschiedliches in uns auslösen. Und dass es Texte gibt, wo es nicht schwer ist, ermutigt zu werden. Ich meine, wenn ein Text davon spricht, dass Jesus ruft und Frieden verspricht an mühselig und beladene, dann ist es nicht schwer, das zu lesen und zu sagen, wow, das ist schön, das tut meinem Herz gut. Wir kennen aber genauso alle auch andere Bibelstellen, wo wir irgendwie ein bisschen damit mehr zu kämpfen haben. Das sind dann die Seiten in unserer Bibel, die fast nicht markiert sind. So zum Beispiel der Schluss vom Epheserbrief. Epheser Kapitel 1, wo von der Gnade und der Auserwählung und so weiter die Rede ist, da gibt es ganz, ganz viel Besonderes zum Anstreichen. Und der Schluss ist halt so, naja, halt die andere Hälfte sozusagen. Ne? Bei all dem, dass es verständlich ist, dass bestimmte Worte, auch bestimmte Gattungen etwas Unterschiedliches mit uns machen, dass ein Psalm etwas anderes in uns auslöst als ein Geschlechtsregister. Bei all dem Verständnis darüber dürfen wir aber, einfach als Erinnerung, dürfen wir nicht den Unterschied machen zu sagen, das oder jenes ist mehr oder weniger Wort Gottes. Das oder jenes ist mehr oder weniger wichtig für mich. Das oder jenes ist weniger schön oder wertvoll oder heilig. Die gesamte Schrift Gottes, die gesamte Bibel ist inspiriert und die ganze Schrift ist nützlich für ein Kind Gottes, für einen Christen. Deswegen hat Gott sie aufschreiben lassen. Deswegen haben wir alle Passagen, alle Gattungen und verschiedenen Aspekte im Wort Gottes, den Anfang von dem Brief und aber auch genauso den Schluss. Und eine Auswirkung oder ein Grund, warum Texte eine unterschiedliche Auswirkung auf uns haben, ist nicht nur quasi die Form oder der Inhalt an sich, sondern auch die Art und Weise, wie wir an Texte herangehen. Wir können zum Beispiel das Alte Testament lesen, als würden wir nicht im Neuen Bund leben. Wir können das Alte Testament lesen, als würden wir nicht im Neuen Bund leben, sondern unter dem Alten Bund. Und auf einmal hat es eine komplett andere Auswirkung, als es eigentlich haben könnte und sollte. Und genauso können wir es umgekehrt machen. Wir können das Neue Testament lesen, als würden wir unter dem Alten Bund leben. Und oft wird so gepredigt. Wir können das Neue Testament, die Briefe, die Evangelien, die Verheißungen, aber auch die Anweisungen in einer Art und Weise lesen, als würden wir unter dem Alten Bund leben. Und auf einmal hat es eine völlig andere Auswirkung, wie es sie eigentlich haben könnte und sollte. Und der Text, den wir heute im Philipperbrief anschauen wollen, ist zum Teil ein gutes Beispiel dafür, wahrzunehmen, wie heilig und besonders und wichtig und gut alles in der Bibel ist, was Gott uns gesagt hat. Und dass unser Herz alle Passagen braucht, die Gott aufgeschrieben hat. Und zugleich aber sie einzuordnen und wahrzunehmen, wie Gott sie geschrieben hat, damit sie die Auswirkungen in der Gnade, im Evangelium, im Blick auf Christus, aber auch genauso in der Aufforderung für unser Leben in dem Rahmen hat, dass wir unter dem neuen Bund leben. Und wir wollen aus dem Philipperbrief heute Kapitel 4 anschauen. Philipper Kapitel 4, und zwar die Verse 1 bis 9. Klassisch ist eigentlich zum Philipperbrief okay, eine Predigt über Kapitel 1, Vers 6. Gott hat das gute Werk angefangen und vollendet. Ja, wundervoller Vers, sicher bei allen markiert. Klassisch zum Philipperbrief ist auch, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wundervoller Vers, auch bestimmt markiert. Oder der Hymnus in Kapitel 2. Und was steht eigentlich in Kapitel 4? Und das wollen wir heute gemeinsam entdecken. Nicht, dass ihr das nicht schon wisst, aber dass diese Verse es wert sind, eine besondere Beachtung zu finden. Ich möchte sie uns einmal vorlesen und dann beten. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Jahre, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, danke für diese Worte. Danke für die Heilige Schrift. Danke, dass du durch deinen Geist zu uns reden möchtest und dass du durch dein Wort immer zu uns redest. Egal wie gut oder schlecht ein Prediger etwas macht. Egal wie unsere Verfassung ist, wenn wir an einen Text rangehen. Egal wie wir es wahrnehmen. Egal wie wir hinschauen. Jesus, du redest. Du hast dich dazugestellt und die Aufgabe deines Geistes ist, dich groß zu machen, unsere Herzen zu stärken und zu trösten, damit wir dir in Heiligkeit nachfolgen, weil du es wert bist. Und ich bitte dich, Herr, dass auch in dieser Predigt so rüberkommt, was dir Ehre macht, was diesem Text entspricht, was dich groß macht, Jesus, was uns als dein Volk im Glauben stärkt und befähigt, dir nachzufolgen. Hilf bitte dabei, Jesus. Amen. Ich möchte einmal kurz einen Überblick geben, in welche vier Abschnitte wir diesen Text einteilen werden. Es hat auch genauso seine Berechtigung, diesen Text in vier Predigten zu behandeln, aber genauso auch einen stärkeren Überblick zu geben. Und zwar haben wir vier Punkte in dieser Predigt. Der erste Punkt, den werden wir in Vers 1 anschauen. Und zwar bildet Vers 1 die Grundlage und eine Verknüpfung zwischen Kapitel 3 und all dem, was kommt. Vers 1 beschäftigt sich nämlich mit der Tatsache, dass Jesus Christus unser Fels ist, auf dem wir stehen können. Der zweite Punkt der Predigt wird Vers 2 und Vers 3 sein. Und ausgehend von dieser Grundlage schauen wir das Thema Jesus und Streit an. Der dritte Punkt in der Predigt wird Vers 4 bis 7 sein. Und da wird es um das Thema Jesus und Sorgen gehen. Und der letzte Punkt der Predigt sind Vers 8 und Vers 9. Dort geht es um das Thema Jesus und das Streben nach Heiligkeit. Also Jesus unser Fels, Jesus und Streit, Sorgen und das Streben nach Heiligkeit. Alles Aspekte, womit Paulus den Philipperbrief abschließt. Diese Aussagen und diese einzelnen Themen, die Paulus hier inspiriert von Gott anspricht, die kommen nicht aus dem Nichts heraus. Paulus fängt nicht auf einmal an und sagt, es wäre nicht schlecht, noch irgendwas zum Thema Streit zu sagen und Sorgen haben die Philipper bestimmt auch und die sollten alle daran erinnert werden, schön heilig zu sein. Das muss auch noch unbedingt in diesen Brief rein am Ende. Sondern Paulus hat einen Gedankengang und macht eine entscheidende Verknüpfung deutlich, die wir in Vers 1 finden. Er leitet den Vers 1 mit diesem Begriff daher ein. Dieses Wort daher oder deshalb ist eine Schlussfolgerung, eine Konsequenz, eine Folge von dem, was er davor geschrieben hat. Also er knüpft an Kapitel 3 an und gibt jetzt eine Ausrichtung in den folgenden Versen. Er macht diese Tatsache an zwei Stellen im Brief. Das ist die erste, die vorherige Stelle ist in Kapitel 2, in Vers 12. Er Beginnt Vers 2 mit der Ausrichtung darauf, dass der dreieinige Gott Ermutigung, Trost und Gemeinschaft in den Kindern Gottes bewirkt und dass dieser dreieinige Gott genauso das Anliegen hat, dass wir als Kinder Gottes in einer demütigen Liebe einander dienen, wie es Christus gemacht hat, wie es sonst keiner kann. Und dann kommt eben dieser Hymnus, der deutlich macht, in welch einer Demut und Liebe sich Jesus Christus für uns hingegeben hat, damit wir Rettung erleben können. Und dann kommt in Vers 12 die Anknüpfung und er sagt, daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Anwesenheit, sondern vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also er macht eine Anknüpfung und sagt, weil Christus das gemacht hat, weil Christus diese perfekte Liebe und Demut zu eurer Rettung vorgelebt hat, lebt das jetzt aus, was Gott in euch bewirken möchte. Vollendet euer Heil, indem ihr jetzt genauso wandelt, wie Christus gewandelt ist, mit der Überzeugung und der Gewissheit, dass Gott in uns wirkt. Und das ist diese Anknüpfung, dieses Daher. Und dieses gleiche Konzept macht Paulus auch in Kapitel 4, wenn er mit einem Daher-Jetzt-Bezug auf Kapitel 3 nimmt. Was hat er in Kapitel 3 deutlich gemacht? Ich möchte ein paar Wahrheiten, ein paar Verse rauspicken. Kapitel 3 beschäftigt sich eigentlich mit der Thematik, was die Kennzeichen eines Christen sind. Was macht einen Menschen aus, der an Jesus glaubt, der Christus nachfolgt, der gerettet und wiedergeboren ist? Woran sehe ich das? Was sei von seinem Glauben, seinen Überzeugungen, seinen Einstellungen, seinem Leben soll und wird deutlich, wenn er ein Kind Gottes ist? Und eine Aussage davon ist Vers 3. In Philipper 3, Vers 3, da steht, denn wir sind die Beschneidung, das heißt, wir sind das wahre Volk Gottes, das wahre Israel, wahre Juden, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Er nennt hier drei Kennzeichen. Erstens, diejenigen, die wirklich zum Volk Gottes gehören, dienen Gott durch seinen Geist. Das heißt, nicht aus eigener Kraft, eigenen Willensentschlüssen, eigenen Vorsätzen, sondern weil der Geist Gottes sie neu gemacht hat und befähigt. Und dann machen sie nicht einfach nur irgendwas, sondern sie dienen Gott. Sie wollen für Gott leben aus seiner Kraft. Das ist Kennzeichen eines Kind Gottes. Zweitens ist ein Kontrast. Sie rühmen sich Christi Jesu und vertrauen nicht auf Fleisch. Übertragen, ihre Hoffnung liegt nicht auf ihren Fähigkeiten, dem, was sie können, dem, was sie charakterlich von ihren Kraft, von ihren Fähigkeiten mit sich bringen, sondern ihr Rühmen, das, worauf sie stolz sind, wovon sie überzeugt sind und sich freuen, ist, wer Christus ist und was Jesus durch sie machen kann, nicht was sie selbst können. Das sind Basic-Kennzeichen von einem Christen. Wer diese Überzeugung nicht hat, wer nicht sagt, das ist meine Lebensperspektive, so gehe ich durch den Tag, der gehört nicht zum Volk Gottes, der gehört nicht zu denen, die die wahre Beschneidung haben. Ein weiterer Aspekt, der genauso bei einem Kind Gottes deutlich wird, wenn Gott in sein Leben kommt und ihn komplett umkrempelt und verändert, ist eine Leidenschaft für Jesus, die beinhaltet, dass Jesus kostbarer und wertvoller ist als alles andere auf der Welt. Paulus macht es darin deutlich in Vers 7, indem er sagt, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Wahrlich, ich achte alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Paulus sagt, diese Erkenntnis Christi Jesu, das heißt, in Beziehung zu Jesus zu sein, zu ihm zu gehören. Er drückt es nachher aus, als in ihm gefunden zu sein, mit ihm verbunden zu sein, zu wissen, er hält mich in seiner Hand. Das ist das Wertvollste und Kostbarste, was ein Mensch erleben kann. Und ein Kind Gottes wird das bezeugen. Alles andere auf dieser Welt, Ruhm, Ehre, Karriere, Wohlstand, Gesundheit, Beziehungen, was auch immer, religiöse Anerkennung, was auch immer da jeder reinpacken würde, ist im Vergleich dazu, Jesus zu kennen, mit ihm zu leben, wie nichts.
Und ein Kind Gottes wird deswegen diese Überzeugung haben, ich will niemals mehr zurück zu dem Leben, das mich gekennzeichnet hat, bevor Jesus Christus mich gefunden hat. Ich achte alles für Verlust. Das ist es, ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Das ist etwas, was der Geist bewirken wird, uns immer mehr beibringen wird. Wir sind nicht perfekt, wir sind Sünder, aber das ist die Perspektive, die Gott uns ins Herz prägt. Und dazu gehört genauso eben das Vertrauen auf Christus, nicht eigene Gerechtigkeit zu haben. Vers 9, keine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, sondern eine Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus. Und dieser Zustand, diese Verbundenheit und Rechtfertigung mit Jesus bringt nicht nur einen vergebenden Blick in die Vergangenheit und einen Trost in die Gegenwart. Paulus sagt, dass er später führt er aus und sagt, ich kann alles vergessen, was da hinten ist. Warum? Weil Gott es gesühnt hat, weil Gott dafür bezahlt hat, weil Gott die Vergangenheit kontrolliert hat, egal wie sie gelaufen ist, egal wie sündig oder schmerzhaft sie war. Ich kann es zurücklassen, weil ich Christus habe. Das bringt die Beziehung zu Jesus mit sich. Die Beziehung zu Jesus bringt genauso die richtige Einordnung der Gegenwart mit sich, indem er in Vers 12 sagt, ich bin noch nicht vollendet. Ich bin noch nicht an dem Ziel angekommen, wo Gott mich haben will. Ich weiß, in welchem Zustand ich mich jetzt in dieser Zwischenzeit befinde, aber ich weiß genauso auch, was mein Ziel ist. Ich weiß, wo ich eines Tages durch Christus hingelangen werde, nämlich, Vers 10, ich werde die Kraft seiner Auferstehung erleben und ich werde hingelangen zur Auferstehung aus den Toten. Und das, er führt es am Ende von Kapitel 3 weiter aus, dass Gott unseren Leib umgestalten wird zu seinem Leib der Herrlichkeit, wenn Christus wiederkommt und alles unterwerfen wird. Also das sind die Aussagen, die Paulus sozusagen, die Thematiken, die Paulus in Kapitel 3 entfaltet hat. Wir vertrauen nicht auf uns selbst, wir rühmen uns Christi, wir dienen Gott durch seinen Geist, wir sind in Jesus gerechtfertigt, unsere Vergangenheit ist gesühnt, unsere Gegenwart muss nicht perfekt sein und wir können sie richtig einordnen und unsere Zukunft wird herrlich, weil Christus wiederkommt und wir mit ihm verbunden sind. Und dann kommt er und sagt, deswegen, daher, weil wir das gerade angeschaut haben, weil wir das glauben, dürfen wir und sollen wir jetzt wahrnehmen, welche Auswirkungen Gott in unserem Leben bewirken möchte. Was Gott jetzt auf dieser Welt mit uns vorhat. Gott schenkt uns diese geistlichen Wahrheiten nicht einfach nur, damit wir halt hoffnungsvoll sind, damit wir halt Gewissheit haben. Auch Gott schenkt uns seine Segnungen in Christus, damit wir ihm dienen, damit wir ausgehend von unserem Glauben, von unserem Denken handeln, damit wir ausgehend von dem, was wir in Christus haben, Christus etwas mit unserem Leben zurückgeben. Und das, damit hängt zusammen, wie wir über andere denken, wie wir mit Streit in unserem Leben umgehen, wie wir mit Sorgen in unserem Leben umgehen und mit welcher Perspektive wir durch den Tag gehen, ob wir denken, es passt so, wie wir sind oder wir streben nach mehr. Gott gibt uns die Wahrheiten, damit sie die Beziehung zu Jesus, all diese Facetten unseres Alltags, und es sind ein paar Beispiele, die Paulus hier aufdringt, damit diese Beziehung diese Aspekte durchdringt und heiligt, so damit wir Gott ehren, damit wir Gott Frucht bringen. Das hatte Paulus auch in Kapitel 1 in Vers 11 gleich zu Beginn deutlich gemacht. Und wie so viele Briefe startet er auch den Philipperbrief ziemlich am Anfang nach bestimmten gnädigen Zusagen mit einem Gebet. Und dieses Gebet finden wir ab Vers 9. Und ich möchte dazu den Vers 11 vorlesen. Und zwar bittet Paulus, dass diese Philipper, dass die Kinder Gottes, erfüllt sind mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Das Anliegen, das Gebet, das Paulus hatte, ist, dass die Gemeinde zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes Frucht bringt. Das heißt, Früchte, schöne, gute, moralische Dinge in ihrem Handeln und Denken, wie sie Gott gefallen und Ehre bringen. Das ist sein Gebet. Und das ist die Auswirkung der Gerechtigkeit, die Frucht der Gerechtigkeit. Man kann auch sagen, die Konsequenz davon, gerechtfertigt zu sein, erlöst zu sein, gerettet zu sein. Und es ist genauso etwas, worum Paulus gebetet hat, weil wir eben noch nicht vollendet sind. Weil wir jetzt noch in Kämpfen, in Versuchungen, auch im Scheitern leben, aber trotzdem nach etwas streben sollen, in und unter der Gnade in Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Also Paulus macht hier diese Verknüpfung und zeigt und macht deutlich, dass unser Denken und unser Handeln nicht voneinander getrennt sein sollen. Unser Glauben und unser Leben sind nicht zwei Paar Stiefel, sondern es ist eine Sache. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Derjenige, der glaubt, der wird nach einer bestimmten Weise lebendig werden und leben. Und derjenige, der lebendig geworden ist und auf eine bestimmte Weise lebt, macht es nur im Vertrauen und im Glauben auf Christus. Aber Glauben und Leben sind eine Einheit, die wir in der Schrift finden. Und der Text, den wir jetzt auch vor uns haben, ist deswegen genauso durchdrungen, nicht einfach nur mit Anweisungen. Da steht nicht einfach nur, hör auf, dich zu streiten. Steht da auch. Da steht nicht einfach nur, hör auf, dir Sorgen zu machen. Das steht da auch. Da steht nicht einfach nur, sei nicht einfach zufrieden mit dem Punkt, in dem du gerade charakterlich bist. Steht da auch. Aber da steht mehr. Paulus verknüpft und verwebt es mit unserem Herrn Jesus Christus. Und das will ich auch einmal in diesem Text deutlich machen. Das sind entscheidende Begriffe und Wörter, die doch einen so großen Unterschied ausmachen. Und wenn wir diese Facetten in einem Text nicht wahrnehmen, dann lesen und predigen wir den Text, als ob wir unter dem alten Bund sind. Der alte Bund ist nämlich, hör auf, dich zu streiten, Punkt. Ja, einfach, hör einfach auf damit, aus deiner Kraft. Hör auf, dir Sorgen zu machen, Punkt. Lebe gerecht, lebe heilig, lebe wahrhaftig, lebe tadellos, Punkt. Das ist der alte Bund. Der neue Bund ist mehr als das und das wird genauso im Text deutlich. Schaut mal diese entscheidenden Begriffe, die wir hier finden, allein in Vers 1. Er redet davon, dass wir feststehen sollen im Herrn. Woher kommt unsere Standhaftigkeit, so zu leben, wie Gott es will? Was ist unsere Grundlage, so zu leben, wie Gott es will? Allein der Herr, im Herrn. Genauso in Vers 2, wenn er von Versöhnung, von Streit redet, dann sagt er, sie sollen gleichgesinnt sein im Herrn. Nicht einfach nur, weil die sich selber zusammenreißen sollen, sondern im Herrn. Wegen dem, was Christus getan hat und was er jetzt mit ihnen tun möchte. Schaut mal Vers 3. Er redet davon, dass diese Leute, die miteinander streiten, trotzdem was haben, deren Namen im Buch des Lebens sind. Vers 4. Er sagt nicht einfach nur, freut euch, sondern er sagt, freut euch im Herrn. Gott gibt uns Gründe, uns zu freuen. Und er schreibt uns nicht einfach nur eine Emotion vor, egal wie es uns geht. Gott gibt uns Gründe im Herrn. Vers 5 am Ende. Der Herr ist nahe. Jesus kommt bald wieder zurück. Vers 6 redet davon, dass wir im Gebet mit einem uns zugewandten und aufmerksamen Gott reden können. Vers 7 redet davon, dass der Gott in seinem Frieden uns etwas schenken möchte, dass er uns bewahren möchte, unseren Verstand und unser Herz und auch wird. Und Vers 9 redet davon, dass der Gott des Friedens mit uns ist, während wir Heiligkeit nachstreben. Warum dieses Rausgepicke? Ja, weil es wichtig ist. Das ist so wichtig, wenn wir diese Texte lesen und es wahrnehmen, auf diese genau darauf zu achten, wie Gott sich so viel Mühe gibt, deutlich zu machen, dass das Evangelium der Boden und der Rahmen und alles zwischendrin ist, während wir Gott Frucht bringen sollen und Christus ehren wollen. Und wir werden im Durchgehen dieser Texte mit verschiedenen Schwerpunkten wahrnehmen, warum Gott es hier einwebt und welche Bedeutung es hat. Diese erste Sache, die Paulus im Vers 1 sagt, ist, dass er uns dazu auffordert, fest im Herrn zu stehen. Was bedeutet das? Diese Aufforderung, fest zu stehen, finden wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Und es bedeutet immer, Christus zu vertrauen und nicht zu zweifeln. Das bedeutet feststehen. Darauf zu vertrauen, dass Christus durch seinen Geist im Kontext in uns lebt, dass er uns verändern muss, dass er uns vergeben hat, dass er wiederkommen wird. Also sich bewusst auf diese Verheißungen Gottes zu stellen, im Vertrauen und nicht im Zweifeln. Wir finden das zum Beispiel in 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 13. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 13. Dort steht: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Paulus verknüpft in Vers 13 dieses Feststehen und macht deutlich, es geht darum, im Glauben festzustehen. Steht fest im Glauben. Das heißt, bewusst in Anspruch nehmen, was Gott in Christus uns bereitet hat. Paulus muss uns daran erinnern, weil wir als Christen manchmal kopflos durch die Herausforderungen in unserem Leben gehen. Weil wir als Christen manchmal ohne die Perspektive auf Jesus durch unser Leben gehen. Wie oft haben wir im Neuen Testament allein in Hebräer 12, diese so entscheidende Stelle, sagt, wie laufen wir, indem wir hinschauen auf Jesus. Letztendlich dieses Feststehen im Herrn ist quasi das Pendant von Paulus dazu. Haben wir im Blick, wer Gott für uns in Christus ist? Haben wir im Blick, dass Versöhnung, im Kampf um Versöhnung, im Kampf um Harmonie und Liebe, wir nicht auf uns allein gestellt sind, sondern Gottes Geist in uns lebt, der Frucht in uns bewirken muss. Stehen wir fest im Herrn oder so mit einem Bein und das andere Bein ist irgendwo in meinen Sorgen und Problemen? Stützen wir uns auf diese Verheißungen Gottes? Wir können es. Wir können fest im Herrn stehen, weil Jesus ein Fels ist. Weil Jesus tut, was er versprochen hat. Weil Jesus lebendig ist und weil es wahr ist, was er sagt. Es ist nicht nur ein schöner Wunsch, nicht nur etwas, was toll wäre, sondern es ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes, wenn Christus uns Verheißungen zuspricht. Im Psalm 73, da wird diese Wahrheit, dieses auch oftmals dieses darum ringen, sich wieder bewusst im Glauben auf den Herrn zu stellen. Nicht, dass man, man ist in diesem Moment praktisch schon ungläubig, nicht, dass man verleugnet, wer Jesus ist, aber ist vergessen, was Gott, also die eine Form von Zweifeln oder Unglauben ist oft auch vergessen, nicht im Blick haben. Einfach so tun, als gäbe es es nicht. Ob bewusst oder weil man darin gedrängt wurde. Psalm 73, schaut mal Vers 25. Wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde? Das, was wir auch in Philipper 3 haben. Vergeht mein Fleisch und mein Herz. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Siehe, es werden umkommen, die dir fern sind. Du vertilgst alle, die treulos von dir weichen. Ich aber, Gott zu nahen, ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, um alle deine Taten zu erzählen. Dieser Psalmist, er ringt mit Schwierigkeiten. Er ringt damit, wenn er das Leben von Gläubigen und Ungläubigen anschaut. Und es bringt einen Glaubenskampf in ihm hervor. Aber woran erinnert er sich? Er sagt: Was ist der Fels meines Herzens? Was hält mich? Was ist wirklich gut für mich? Gott zu nahen. Und ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt. Mein Vertrauen liegt auf dir, Jesus. Dass du treu bist, dem, was du versprochen hast. Und Paulus fordert uns dazu auf, als Grundlage, bevor vor allem was kommt. Der erste Kampf, den wir haben, ist nicht zu sündigen. Auch nicht aufzuhören, das zu gucken, aufzuhören, so zu denken, aufzuhören, so zu reden. Unser Kampf beginnt, indem wir uns auf den Herrn stellen oder nicht. Das ist unser Kampf. Das ist in erster Linie unser Kampf. Bewusst unsere Zuversicht auf Jesus zu setzen und dann all die anderen Sachen anzugehen, die Gott mit uns angehen möchte. Nur er ist mein Fels und meine Rettung. Ich werde nicht viel wanken, sagt es zum Beispiel auch Psalm 62. Und wie Paulus diese Aufforderung nimmt nur wahr, wer erkannt und hat und erkennen durfte, wer Jesus ist. Wer Christus nicht wirklich gesehen hat, in diesem Bild gesprochen, wer Christus nicht wahrgenommen hat, wer nicht an diese Verheißungen glaubt, wird sich nicht darauf stellen. Nur derjenige, dem Gott die Augen dafür geöffnet hat, für diese geistliche Realität, für diese geistlichen Wahrheiten, die eine Auswirkung auf unser Leben haben, derjenige wird sich draufstellen. Und diese Personen beschreibt jetzt Paulus in Vers 1 mit 4 Worten. Er schreibt daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone. Wann wurdet ihr das letzte Mal so angesprochen? Meine Freude und Krone, meine Wonne, dich zu sehen ist mein Glück. So. Das, vielleicht lohnt es sich mal, eure Kinder, euren Partner mal wieder so zu begrüßen. Ihr dürft gerne auch moderne Worte verwenden, müsst es nicht so machen, wie es halt passt. Ne? Das ist freundlich. Das ist richtig nett, so angesprochen zu werden. Und Paulus macht es aus einem ganz bestimmten Grund. Dieser Paulus, der diese Leute jetzt als geliebt und ersehnt bezeichnet, der sie jetzt als seine Freude und Krone bezeichnet, hatte sie vor einiger Zeit gehasst und umbringen wollen. Paulus hatte nicht immer die Perspektive auf die Gemeinde Gottes, dass er so ihnen gegenüber empfunden hat. Bevor Christus Paulus verändert hat und ihm begegnet ist, konnte er sie nicht ausstehen. Er wollte sie weghaben. Was sehen wir hier aber bei Paulus? Was sehen wir hier von Jesus? Wir sehen hier, wie Christus die Perspektive eines Menschen auf die Gemeinde Gottes komplett verändert, sodass sein Herz anfangen kann, so zu sprechen. Das hat nicht einfach Paulus damit angefangen, so blöd sind die ja gar nicht. So, im Sinne von, hey, das kann ja nicht ganz nett mit denen sein. Das ist nicht der Grund, warum er so schreibt. Jesus hat Paulus seine Perspektive auf die Gemeinde gegeben. Warum? Weil Christus die Gemeinde so ansieht. Christus sieht die Gemeinde als geliebt. Christus sehnt sich nach Gemeinschaft mit seiner Gemeinde. Christus hat Freude an seiner Gemeinde. Und für Christus ist seine Gemeinde so wertvoll, dass er sie als eine Krone bezeichnet. Wir werden uns gleich eine alttestamentliche Stelle dazu anschauen. Und das macht Paulus deutlich. Ja, er redet davon, dass er sagt, meine Geliebten und Ersehnten, meine Freude und Krone. Es ist Paulus, der hier etwas sagt. Aber es ist Christus, der Paulus dazu brachte. Es ist Christus, der das Denken von Paulus so verändert hat. Und es wird auch darin deutlich, dass er dieses Geliebte doppelt fasst. Er sagt zuerst meine Geliebten, und ganz am Ende nennt er sie einfach nur Geliebte, und das macht's offen. Das macht deutlich die sind nicht nur von Paulus geliebt, was schön ist, ne, aber der ist halt jetzt tot. So, also wenn ich das jetzt lese, diese Liebe bringt mir gar nichts von Paulus, aber es ist nett, dass er den Brief geschrieben hat, dass Gott ihn dazu gebracht hat. Aber eine Liebe, die ist kostbar für mich, von Christus geliebt zu werden. Und das zieht sich quer durch die Briefe, die Paulus schreibt. Er beginnt den Römerbrief, dass er sagt, an die Heiligen und Geliebten Gottes. In Römer 9 sagt er, zitierte diese alttestamentliche Stelle, dass Gott sagt, ich will sie meine Geliebte und mein Wohlgefallen an ihr nennen. Er sagt in Kolosser 3, zieht an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Demut, Langmut. Und es ist, gerade in dieser Stelle ist es so weise von Gott, wie er an den Stellen, wo eine Anforderung vorhanden ist, wie wir leben sollten, noch einmal eine Erinnerung darin vorhanden ist, was Christus uns gegeben hat und wie wir in Christus sind. Er sagt zum Beispiel in Kolosser 3, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, schaut mal, wer ihr seid, was Gott aus euch gemacht hat. Und jetzt fangt an, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben, in Langmut, in Demut. Und das Gleiche haben wir genauso auch hier. In Zephania 3,17 sagt Gott, dass er über sein Volk der Held in ihrer Mitte ist, dass er sich über sie freut und über sie jubeln wird. Und eine Stelle möchte ich mit euch aufschlagen, und zwar Jesaja, Kapitel 62, die Verse 1 bis 5. Jesaja 62, die Verse 1 bis 5. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihre Rettung wie eine lodernde Flamme, Fackel. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden. Dazu gehört zum Beispiel Geliebte. Denn den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. So sieht Christus seine Gemeinde, sein Volk an. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste nennen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Und Gott macht hier deutlich, wie er seine Gemeinde sieht, was er vorhat. Zum einen, er wird ihre Gerechtigkeit, ihre Rettung hervorkommen lassen und er wird sich mit ihr vermählen. Er wird die Perspektive auf seine Gemeinde haben als eine Braut, an der er wohlgefallen hat, nach der er sich sehnt. Und er wird sich über sie freuen. Er wird sich über sie freuen. Das ist etwas, was Gott hier im Alten Testament verheißt. Das ist die Perspektive, die Gott auf sein Volk hat. Und das ist die Perspektive, die Gott uns aufeinander beibringen möchte. Beibringen. Weil wir sie von uns selbst nicht haben. Auf uns gestellt sehen wir nur, oh, das passt mir bei dem nicht. Oh, der hat das, was ich auch gerne hätte. Oh, bei dem läuft das Leben so. Oh, wie der immer redet, oh, wie der sich verhält. Das ist unsere Perspektive aufeinander, menschlich. Gott möchte aber uns zeigen, dass wir als Kinder Gottes einander wahrnehmen als Krone, als Freude, als Sehnsucht nacheinander, als Liebe zueinander. Weil das die Perspektive ist, die er hat. Das hat er mit uns vor. Deswegen wird es deutlich, steht fest im Herrn. Wo kommt diese Perspektive her? Wer kann das? Wer kann Menschen, die nicht zu seinem engen Freundeskreis oder seiner Blutsverwandtschaft gehören, so lieben? Niemand auf sich selbst gestellt. Niemand. Der Mensch tut denen Gutes, die ihm Gutes tun. Der Mensch liebt die, die ihn lieben. Gott ist anders. Gott liebt Feinde. Gott tut denen Gutes, die ihn hassten. Gott segnet, die ihn verfluchten. So ist Gott. Und er möchte deswegen, wenn wir uns im Vertrauen auf den Herrn stützen, diese Perspektive beibringen. Wir sind nicht vollendet, aber wir sollen danach streben. Und Gottes Geist möchte uns dahin verändern. Warum diese Perspektive notwendig ist, wird deutlich, wenn wir uns Vers 2 und Vers 3 stärker anschauen. Also es ist hier eine Grundlage, eine Erinnerung, eine Verknüpfung, die Paulus hier gemacht hat. Und er nennt jetzt hier noch einmal einen Grund, warum diese Perspektive wichtig ist. Und sein Beispiel dafür sind zwei, in dem Fall sind es weibliche Namen, die Streit miteinander haben. Hier von Paulus ausgedrückt als Personen, die nicht gleichgesinnt sind. Das heißt, die Unstimmigkeit miteinander haben, nicht an einem Strang ziehen, die ein Problem, eine Diskrepanz miteinander haben und die er dazu auffordert, jetzt Versöhnung, Einheit zu schaffen. Er sagt in Abvers 2, Euodia oder Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Diese zwei Personen sind nicht einfach nur irgendwelche 0815-Christen gewesen, sondern Paulus sagt, dass sie unter anderem zu denen, die gehört haben, die in dem Evangelium mit ihm gekämpft haben. Das heißt, es waren nicht nur Personen, die halt auf einer Gemeindeliste stehen und nur konsumieren, sondern es waren Personen, die ganz bewusst mit dem Evangelium mitgekämpft haben, die gedient haben, die ihre Gaben und ihre Fähigkeiten in den Dienst Christi für andere Menschen gestellt haben. Es waren nicht so Schwache, aber das Problem war, diejenigen, diese Euodia und Syntyche, die haben, statt jetzt mit dem Evangelium zu kämpfen, gegeneinander gekämpft. Das war jetzt das Problem. Ihre Perspektive, sie hatten nicht mehr diese Perspektive darauf, was Gott ehrt, was das Evangelium voranbringt und widerspiegelt, sondern was sie jetzt im Blick hatten, ist, dass sie halt unterschiedliche Meinungen hatten, unterschiedliche Herangehensweisen zu etwas. Und damit eine Diskrepanz. Was macht Gott? Wie reagiert Gott hier durch Paulus auf diesen Zustand? Gott spricht ihn an. Gott duldet es nicht einfach und sagt, ach, ihr seid doch begnadigt und Geliebte, passt ja schon alles. Das ist nicht Gottes Umgang mit Sünde, auch nicht im neuen Bund. Ja, wir haben die Erinnerung angeschaut, ihr seid Geliebte und es kommt nachher, ihr steht im Buch des Lebens, ob ihr streitet oder nicht, meine Güte. Ihr gehört dazu, aus Gnade. Aber trotzdem spricht Gott jetzt in das Fehlverhalten durch Paulus hinein. Und er sagt hier, und es ist schön, dass Paulus beides macht, er sagt, Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Er spricht hier beide Parteien konkret an, nicht nur die eine Seite und sagt, du, jetzt guck aber mal, ne? Sondern beide Seiten werden gleicherweise von Gott angesprochen, jetzt miteinander gleichgesinnt zu sein, Unstimmigkeiten abzulegen und mit Versöhnung zu beenden. Und das brauchen wir. Wir brauchen die Erinnerung, dass wir Geliebte sind. Wir brauchen die Erinnerung, dass wir begnadigt sind. Und wir brauchen die Erinnerung, die der Geist Gottes hier durch das Wort Gottes macht, wie wir leben sollten. Wir brauchen diese Aufforderung, was wir jetzt zu tun haben. Römer 12, Vers 18 sagt zum Beispiel, wenn möglich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, Gott weiß, dass Frieden mit allen Menschen nicht möglich ist und schwierig ist. Aber er sagt, wisst ihr, wer kein Grund dafür sein sollte, dass du Unfrieden mit jemand hast? Du. Du solltest kein Grund sein dafür, warum ein anderer Mensch nicht mit dir in Frieden leben kann. Wenn dann, der andere. Aber du sollst, so viel an dir liegt, dich bemühen, Versöhnung zu suchen, Gleichgesinntheit zu schaffen. Warum? Damit wir weiter mit und für das Evangelium kämpfen können. Was sagt Jesus in Matthäus 18? Was ist Gottes Vorgehensweise bei Streit? Wenn dein Bruder an dir sündigt, dann rede mit 5 anderen darüber, wie schlimm er sich verhalten hat, fresse es 3 Wochen in dich hinein und dann gönnst du ihm keinen Blick mehr im Gottesdienst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und sprich mit ihm. Du, geh du hin, nicht dein Mittelsmann. Geh du hin und sprich mit ihm. Nicht dein Gruppenleiter, nicht zuerst dein Pastor. Du, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin. Und all die anderen Instanzen sind eine Folge danach, wenn keine Buße geschehen kann innerhalb der Gemeinde. Die Aufgabe unserer Ältesten ist nicht, bei jedem Streit überall hinterherzulaufen, damit alles geregelt wird. Das ist deine Aufgabe, meine Aufgabe. Du geh hin und rede. Du geh hin und versöhne dich. Und wisst ihr, was Jesus direkt danach sagt? Dann kommen seine Jünger, sind dann so, okay, aber wie oft muss ich ihm dann vergeben? Diese Frage kommt direkt danach. Dann sagt Jesus, ja gut, fangen wir mal mit 7 mal 70 mal an, okay? Dann seid ihr, könnt ihr ausrechnen, welche Zahl es ergibt, wie oft ihr euch pro Woche streiten könnt und wie viele Jahre ihr schon mal in Vergebung leben dürft. So, was kommt raus? Hans hat es gleich ausgerechnet. In seinem Kopf waren gleich sofort viele Zahlen und so. Siebenmal, das sagt Jesus direkt danach, vergebt euch. Und was weiß Gott? Es gibt viel zu vergeben. Es gibt so viel zu vergeben. Und man kann auch, man kann Vergebung so leben im Sinne von, wenn er zu mir hergekommen ist und ganz genau aufgelistet hat, was er falsch gemacht hat und welche Auswirkungen das mit sich gebracht hat, dann vergebe ich. Das gehört schon zu wahrer Buße, einzugestehen, was man falsch gemacht hat. Wahre Buße ist nicht, das habe ich nicht so gemeint, doch hast du. So, deswegen hast du es gesagt, du hast es ganz genau so gemeint, du warst dir nicht der Auswirkungen bewusst und deswegen schiebst du jetzt die Schuld auf, keine Ahnung was. Es gibt eine gewährende Vergebung. Es gibt eine Vergebung, die sagt, ich sehe dich nicht als meinen Feind, selbst wenn du dich gerade noch so verhältst. Es gibt eine gewährende Vergebung, die Schuld nicht anrechnet, selbst wenn sie noch nicht bekannt ist. Christus hat dir mehr vergeben als all deine Sünden, die du nur auflisten kannst. Mehr. Jesus hat uns alles vergeben. Nicht nur die Liste, wo wir sagen, oh, da habe ich das falsch gemacht und da das und das. Jesus hat alles vergeben. Wir können gar nicht alles aufzählen, was er zu vergeben hat. Was ist Gottes Aufforderung? Wir sollen gleichgesinnt sein wieder im Herrn, weil Christus uns vergeben hat, weil Jesus mit uns gnädig und barmherzig umgeht, weil Jesus sich mit uns versöhnt hat. Und Gott nennt hier in seinem Wort noch ein weiteres Werkzeug, das er dafür gebrauchen möchte. Nicht nur diese Aufforderung an die Personen selber, nicht einfach nur eine Predigt, sondern Gott nennt hier ein weiteres Mittel, wie Versöhnung untereinander geschehen soll. Schaut mal Vers 3. Ja, ich bitte dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei. Paulus spricht hier eine weitere Person an, die sagt, bitte kümmere du dich darum, dass die zwei in Versöhnung leben. Als Kinder und Geschwister in Jesus können wir nicht sagen, das ist nicht mein Problem. Ja, wir sollen uns nicht in fremde Sachen einmischen, die uns nichts angehen. Das ist aber ein Unterschied. Aber es darf mir nicht egal sein, wenn zwischen zwei Personen innerhalb der Gemeinde Unfrieden ist. Das geht dich sehr wohl etwas an, weil es deine Geschwister sind. Paulus und Gott ruft hier seinen Mitknecht dazu auf, ihnen beizustehen, ihnen dabei zu helfen, sich zu versöhnen. Und das ist nicht nur die Kanzel. Das ist, wie wir untereinander begegnen. Wenn ich wahrnehme, dass mein Bruder, meine Schwester ein Problem mit jemand hat und sie beide nicht damit zurechtkommen, dann ist es meine Aufgabe, beizustehen. Nicht von ferne zu gucken und so, Gott sei Dank ist bei mir nicht so, steh ihnen bei. Das ist die Aufforderung. Schaut mal in Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Ich lese ab Vers 23, weil da was Gutes deutlich wird. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Das ist quasi, steht fest im Herrn. Steht fest in dem, was Gott verheißen hat. Gott ist treu. Lasst uns dieses Bekenntnis der Hoffnung festhalten im Glauben. Und jetzt lasst uns was tun. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Ausgehend von diesem Bekenntnis der Hoffnung, das wir festhalten, mit den Verheißungen, die ein treuer Herr gegeben hat, sind wir jetzt dazu aufgefordert, jetzt als ganze Gemeinde aufeinander Acht zu haben, uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, zu ermutigen, zu erinnern, zu ermahnen. Wir alle, nicht nur unsere Ältesten, nicht nur irgendwelche Diakone oder Gruppenleiter. Du als Kind Gottes. Gott hat dir den gleichen Heiligen Geist gegeben. Das fängt damit an, dass es uns nicht egal ist, wenn Leute halt nicht in den Gottesdienst kommen und Online-Gemeinde leben. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, das war schon vor Corona so, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Was macht die Schrift hier deutlich? In all unseren Kämpfen steht Christus uns bei. Du kämpfst unsere Kämpfe, wir haben dieses Lied, dieses neue Lied, der Sieg gehört dir allein, gesungen. Wie geht Christus in unseren Kämpfen mit uns um? Er macht sie zu seinen Kämpfen. Er mitleidet mit, er fühlt mit. Er sagt nicht einfach, das ist dein Problem. Christus möchte uns dazu bringen, dass wir anfangen, das wiederzuspiegeln, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir uns nacheinander sehnen, dass wir uns als Geliebte Gottes wahrnehmen. Genauso Galater Kapitel 6, Vers 1. Merkt ihr, das sind immer der Schluss von den Briefen. Das ist immer ganz hinten. Ausgehend vom Evangelium, ausgehend von dem, was Christus bereitet hat, kommt jetzt, was wir von diesem Glauben her tun sollen, wie wir handeln sollen. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Nicht nur der Streit meiner Geschwister geht mich etwas an, sondern generell Fehltritte meiner Geschwister gehen mich etwas an. So unangenehm das uns vielleicht ist, wenn Leute einen wunden Punkt bei uns ansprechen, und wir das eigentlich nicht wollen, wir das nicht wollen, auf unsere Charakterschwächen hingewiesen zu werden, wo wir was falsch gemacht haben, wo es uns unangenehm ist. Genauso sehr sind wir dazu aufgefordert, einen solchen zurechtzubringen, im Geist der Sanftmut, das heißt nicht verurteilend, nicht fordernd, nicht mit der Art und Weise von, ich habe damit nie ein Problem, achte auf dich selbst, dass du nicht versucht wirst, mein Freund. Ja? Du weißt ganz genau, die meisten Sünden, die du bei anderen siehst, hast du selber schon 100-mal begangen. Aber helf ihm doch, richte ihn doch aufs Evangelium aus, auf Vergebung, auf Jesus, auf darauf, wie Jesus uns verändern möchte. Dazu sind wir als Kinder Gottes aufgerufen und dazu inspirierte Gott hier Paulus, diese Thematik anzusprechen. Und mit einer schönen Erinnerung. Er redet hier von, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das bedeutet, Fehltritte radieren uns nicht aus dem Evangelium, aus dem Buch des Lebens raus. Streit untereinander streicht uns nicht von der Rettung. Und das ist Gnade, das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Ich kann, egal wie viele Beziehungen bei dir gerade als Kind Gottes verkorkst laufen, du stehst im Buch des Lebens. Eine Beziehung wird vorhanden bleiben, nämlich die, die der Herr zu dir gewonnen hat und die der Herr zu dir gesucht hat. Und das ist diese gnädige Erinnerung, dieses Buch des Lebens, das wollen wir jetzt nicht anschauen, das ist jetzt nicht notwendig, aber es steht quasi für die Menschen, die, also Gott braucht kein Buch, um sich an etwas zu erinnern, das wissen wir schon, ne? Aber es macht quasi deutlich, wie offiziell Gott damit umgeht sozusagen. Es ist wie ein offizieller Eintrag, das ist so und das ändert sich nicht und alle wissen Bescheid und können das nachschauen, die das wollen. Im Buch des Lebens, sie haben Anteil am ewigen Leben, an der Rettung und darin Sicherheit. Dafür steht dieses Buch des Lebens. Also als Fazit zu Vers 2 und Vers 3. Auch als Christen sündigen wir aneinander und wir brauchen die Ermahnung, uns im Herrn zu versöhnen. Wir brauchen genauso die Perspektive, wer wir in Christus sind und wo wir in Ewigkeit sein werden. Vielleicht ist Streit, ich hätte es zeitlich anders takten sollen, so ist es halt immer. Vielleicht ist Streit nicht so ein Problem gerade bei dir. Vielleicht sagst du, meine Beziehungen sind in Harmonie und in Frieden, glückselig, das ist was Wunderbares, nicht schlafen zu gehen mit dem Gefühl von, da muss ich etwas klären. Bei mir ist es so, ich habe immer Albträume, wenn eine Beziehung ungeklärt ist. Immer. Und zwar träume ich immer davon, wie ich mit dieser Person streite und wir uns so richtig anschreien und Tische durch die Gegend fliegen und so die Sau rauslassen. So das immer, wenn eine Beziehung bei mir ungeklärt ist oder ich so das Gefühl habe, da ist irgendwas, träume ich das. Das ist schlimm. Und dann wacht man mit dem Gefühl auf, als ob es Realität ist, als ob das gerade wirklich passiert ist und denkt sich, wie habe ich mich verhalten? So, ne? Aber vielleicht sagst du, das ist bei dir gerade nicht so. Vielleicht hast du einen anderen Kampf in deinem Leben mit Jesus. Vielleicht kämpfst du nicht mit Streit, sondern mit Sorgen. Vielleicht sind Sorgen, Angst vor der Zukunft, eine unruhige und bedrückte Seele, die nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht ist das der Kampf, in dem du gerade stehst. Und das ist die nächste Tatsache, die Paulus hier anspricht ab Vers 4. Ich lasse aus Zeitgründen Vers 4 und Vers 5 aus. Paulus erinnert da daran, dass wir in Streit und Sorgen uns trotzdem im Herrn immer Gründe haben, uns zu freuen. Und dass wir in Sanftmut durchs Leben gehen dürfen, in Milde, weil Jesus wiederkommt. Zusammenfassung Vers 4 und 5, jetzt Vers 6. In Vers 6 gibt Gott uns eine weitere Anweisung, etwas, was wir tun sollen, etwas, was wir nicht einfach nur akzeptieren sollen oder so tun sollen, als ob es normal ist, so zu leben. Genauso unnormal, wie es für ein Kind Gottes sein sollte, im Streit zu leben, genauso unnormal ist es für ein Kind Gottes, in Sorgen zu leben. Das ist nicht normal. Das müssen wir hören, das muss mein Herz hören. Egal, ob das jeden einzelnen Tag deines Lebens kennzeichnet. Christus hat uns zu einem übernatürlichen Leben berufen und nicht zu einem normalen Leben. Christus hat uns nicht zu einem gewöhnlichen Leben gerettet, sondern zu einem heiligen Leben. Sich Sorgen zu machen, so menschlich das auch ist und so viele irdische Gründe es auch gibt, dass wir Bedenken über bestimmte Dinge haben, so unnormal ist es, dass unser Herz permanent in Verzagtheit und Unfrieden durch den Tag geht. Das ist nicht normal. Was ist Sünde? Da hat gerade jemand gegähnt, weil er die Predigt besonders spannend findet. Nicht schlimm. Was ist Sünde? Sünde ist, etwas zu tun, von dem Gott gesagt hat, wir sollen es nicht tun. Das ist Sünde. Oder Übertretung einer Grenze. Wenn Gott sagt hier, seid um nichts besorgt, dann ist die Grenze, die er zieht, Sorgen. Und alles, was drüber geht, ist Sünde. Die Bibel sagt, sich zu sorgen, ist Sünde. Das ist gottlos. Das ist böse. Das ist falsch. Aber Paulus, oder Gott sagt hier durch Paulus, mehr als einfach nur, sorgt euch nicht. Wie geht Gott mit dieser Thematik um? Erstens, er weiß, dass wir es trotzdem tun. Deswegen spricht das an. Wo es kein Problem gibt, muss ich auch nichts ansprechen. Wo es ein Problem gibt, da muss ich etwas sagen. Und das macht Gott. Gott hat nämlich ein so barmherziges Anliegen, dass Gott will, dass wir ohne Sorgen durchs Leben gehen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber euer Herz erschrecke nicht. Ich habe die Welt überwunden, in mir habt ihr Frieden. An der anderen Stelle hat er gesagt, seid nicht furchtsam, ich gebe euch meinen Frieden, nicht wie die Welt gibt. Meinen Frieden, das heißt, den Frieden, die Harmonie, die Sorglosigkeit, die Christus erlebt, die sollen wir erleben. Nicht nur so ein Abklatsch, so 2.0. Jesus hat so den wahren Frieden und wir kriegen so ein bisschen. Es geht hier, nachher heißt es, der Friede Gottes, meinen Frieden gebe ich euch. So wie mein Herz durchs Leben gegangen ist, als ich auf dieser Erde war. Ich möchte, dass euer Herz das Gleiche empfinden kann, dass ihr mit der gleichen Perspektive durch diese Welt gehen könnt. Kurz als eine Definition zu Sorgen. Sorgen bedeutet, was die Bibel damit nicht meint, ist nicht, sich Gedanken über die Zukunft machen. Die bezeichnen das sogar als dumm, wer das nicht macht. Also Jesus sagt, der Bauherr, der einen Bau angefangen hat und nicht die Kosten überschlagen hat, ob es ihm ausreicht, der ist dumm, der ist töricht. Also es geht hier nicht darum, dass wir als Christen uns keine Gedanken über die Zukunft machen sollen. So im Sinne von, wird schon alles gut werden. Darum geht es nicht. Was sind Sorgen? Sorgen sind, wenn wir darüber über eine wichtige Sache, und es gibt viele wichtige Sachen, das Wohl unserer Kinder, einen Job zu haben, all diese Sachen, das ist nicht unwichtig, nicht unnötig, aber es sollte nicht sorgenvoll geschehen. Also, wenn wir im Wahrnehmen und Bedenken einer wichtigen Sache, sollen wir nicht in einer Art und Weise darüber nachdenken oder planen, dass es in uns ein bedrückendes Gefühl der Unruhe, Bestürzung oder Angst auslöst, so dass wir Gottes Verheißung, seine Weisheit, seine Macht und Zusagen vergessen oder daran zweifeln. Ich versuche das nochmal zu komprimieren. Sich Sorgen machen bedeutet, weil ich so ein Anliegen habe, dass es bei einer bestimmten Sache gut und richtig läuft, habe ich so eine Unruhe und Angst darüber, ob alles passen wird, dass ich nicht Gottes Weisheit, seiner Macht und seinen Zusagen vertraue. Das sind Sorgen. Zweifeln. Das sollen wir nicht machen. Wir sollen nicht in einer Art und Weise durchs Leben gehen, als ob Gott nicht existiert. Als ob Gott nicht alle Dinge unter Kontrolle hat. Als ob Gott nicht weise ist und keine Fehler macht. Als ob Gott nicht versprochen hat, dass uns alles zum Guten dienen wird und wir am Ende bei ihm am Ziel ankommen. Wir sollen uns auf diesen Felsen der Zusagen Gottes stellen, in Christus. Und wie sollen wir mit Sorgen umgehen? Was sagt die Bibel? Eine Sache, die wir tun können und sollen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es gibt ein Heilmittel gegen Sorgen, Gebet. Stell dir mal die Frage, wenn du das nächste Mal merkst, dass du so unruhig über eine Tatsache bist, so ängstlich und verzagt, hast du schon mit Gott darüber gesprochen? Hast du? Wirklich? Hast du, es heißt hier, durch Gebet mit Flehen, das heißt, hast du deine Sehnsüchte, deine Anliegen unter der Tatsache, dein Wille geschehe, hast du sie Gott gesagt, was du dir wünschst? Und hast du gebetet mit Danksagung? Das bedeutet, mit der Erinnerung, du bist Gott, du bist König, du bist Retter, du bist Herr, du hast alle Dinge unter Kontrolle. In Christus gibt es immer einen Grund zur Freude und Danksagung. Hast du das gemacht? Und wie geht es deinem Herz jetzt? Ganz, 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 ganz oft haben wir noch nicht mit Gott darüber gesprochen. Ganz, ganz oft tragen wir das mit uns rum, weil wir unsere Lasten noch nicht auf den Herrn geworfen haben. Gottes Heilmittel darauf ist, rede mit mir darüber. Über alles. Es heißt, sondern in allem. Es gibt keinen Lebensbereich, über den Gott nicht mit dir sprechen möchte. Kein Problem, keine Schwierigkeit, keine Not, wo Gott nicht einen Wunsch und ein Anliegen hat, dass du als sein Kind zu ihm kommst und dein Herz ausschüttest. Alles. Komm zu ihm. Komm her. Unser Vater weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Gott vermag uns zu kräftigen. Gott vermag uns, dass wir alle Dinge zu seiner Ehre durchstehen können. Und nachher in Vers 19 im selben Kapitel heißt es, Gott wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Stellen wir uns da drauf? Stehen wir fest darin? Oder zweifeln wir daran? Gott ist besorgt um uns und wirf auf den Herrn, was dir auferlegt ist, und er wird dich erhalten. Das ist die Verheißung, die Gott gibt. Und auch hier gibt er hier eine Verheißung. Er sagt hier weiter, dass Gott etwas ganz Bestimmtes tun möchte. Er sagt in Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Welche Verheißung gibt Gott hier? Ich möchte hier zwei Facetten darin deutlich machen. Hier steht nicht in erster Linie, Gott wird dir Frieden geben. Es steht hier, dass der Friede Gottes etwas tun wird. Das heißt, aus der Tatsache heraus, dass Gott der Gott des Friedens ist, der Frieden schaffen kann, der Frieden geschaffen hat zwischen uns und ihm durch Jesus Christus, derjenige ist, der unser Herz von Unruhe und Angst befreien möchte, aus diesem Gott des Friedens heraus wird er etwas tun. Also ich mache das deutlich, also das Ziel ist nicht zuerst, du hast Frieden, sondern das Ziel ist, weil Gott der Gott des Friedens ist, wird er etwas tun. Was ist das Ziel, das Gott hier verheißt? Er sagt, eure Herzen, eure Gedanken werden bewahrt werden. Die Verheißung, die Gott hier gibt, ist nicht, dass du in erster Linie immer fröhlich durchs Leben gehst. Aber Gott verheißt dir, dass du bewahrt wirst. Und das ist noch viel kostbarer. Gott verheißt hier, dass deine Beziehung zu Christus, dein Glauben aus Herz und Verstand an Jesus, deine Verbundenheit mit ihm immer bestehen bleiben wird, egal wie groß deine Sorgen sind. Das ist die Verheißung, die Gott uns gibt. Gott sagt, du wirst bewahrt werden. Das ist eine Verheißung von Heilssicherheit, die Gott hier gibt. Warum? Weil er der Gott des Friedens ist und ein Gott ist, der einen ewigen Frieden in Christus schenkt, wenn er uns mit sich versöhnt. Aber dazu gehört noch etwas. Gott verspricht hier nicht einfach nur, dich zu bewahren, sondern vor allem eben an anderen Stellen wird deutlich, dass Jesus sagt, ich will euch genauso aber auch meinen Frieden geben. Ich will genauso auch in meinem Frieden euer Herz befreien von Unruhe und Sorge. Ja, wir haben auch die Verheißung, dass Gott als ein Gott des Friedens uns Frieden geben wird. Aber genauso die Verheißung, dass er uns versprochen hat, uns in Christus zu bewahren. Dass Sorgen, Probleme und Schwierigkeiten uns nicht von ihm losreißen werden. Das ist genauso eine Verheißung, die Gott hier gibt. Ich möchte einmal kurz nochmal diese zwei Seiten überfliegen, weil ich ja zeitlich ein bisschen was abspecken musste. Ja, ich habe in die Gemeindegruppe verschiedene andere Stellen reingeschrieben, die sind lohnenswert, es sich anzuschauen, wo Gott darüber spricht, wie er ein Vater ist, der um uns besorgt ist. Eine Stelle in Jakobus, da ist ein Vers, Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand von euch Trübsal? Er bete. Zwei Worte als Antwort. Zwei Worte. Er bete. Du bist traurig? Bete. Das ist Gottes Heilmittel dazu. Mach es. Rede mit ihm darüber. Komm zu Christus. Stell dich auf diesen Fels der Verheißungen. Und ich schließe zusammen, fasse die restlichen Verse nochmal ab. Vielleicht saßt du heute hier und dachtest, hey, ganz ehrlich, Streit? Nö, habe ich gerade nicht. Sorgen, ich ruhe in Christus, wirklich, ich habe Vertrauen in ihm. Es gibt solche Leute, wirklich, ja, die auf diesem Feld stehen, großes Vertrauen haben. Also sagst, hey, diese zwei Probleme habe ich nicht. Dann sind die nächsten Verse, Vers 8 und 9, eine Erinnerung daran, dass du trotzdem nicht perfekt bist. Dass du trotzdem nicht vollendet bist und am Ziel angekommen bist, sondern dass das Ziel vollendete Heiligkeit ist. Und deswegen heißt es hier, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein und so weiter, das erwägt, seid darauf bedacht. Vielleicht hast du kein Problem mit Streit oder Sorgen aktuell in deinem Leben. Das bedeutet aber nicht, dass du schon der Messias auf Erden bist. Das bedeutet nicht, dass du Christus in all seiner Fülle widerspiegelst zu dem, was Gott dir beibringen möchte. Sondern Gott erinnert uns hier mit 8 verschiedenen Facetten daran, trotzdem im Blick zu haben, was er aus uns machen möchte, worauf wir bedacht sein sollen, was wir gelernt und empfangen und gehört und gesehen haben, das sollen wir nach Vers 9 tun. Wir sollen es ausleben. Es soll nicht nur in unserem Kopf und unserem Herzen sein, sondern es soll sich auf unser Leben ausbreiten. In Streit und in Sorgen und in allen anderen Facetten, die wir tun, die wir durchleben. Und das mit der Verheißung und der Gewissheit am Ende von Vers 9. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ihr seid in all diesen Dingen, ihr seid in eurem Streit, in euren Sorgen, in eurem Streben nach Heiligkeit nicht allein. Sondern der Gott, der Frieden schafft und Frieden schenkt, er ist mit uns. So viel dazu. Weiß jeder, was er zu tun hat? Ja? Wissen wir, was wir glauben sollen? Worauf wir uns fokussieren sollen? Und wissen wir, wonach wir handeln sollen, was wir leben sollen? Das ist ein wunderbarer Text aus dem Wort Gottes. Wow. Auch andere Texte, anders als im Psalm oder so weiter. Und wir wollen dass Jesus jetzt genauso zusprechen und das Lobpreisteam wird uns dazu anleiten. Wir dürfen schon einmal aufstehen für das nächste Lied.